Ich lese die ersten Verse aus dem Johannesevangelium Kapitel 4 ab Vers 1, die restlichen bis zum Vers 30 könnt ihr zu Hause lesen. Jesus verließ Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. So kam er zu einer Stadt in Samarien, die Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Himmlischer Vater, da würden wir noch mehr hören wollen. Das ist eine spannende Geschichte. Und wenn sie in der Bibel steht, dann hast du etwas damit beabsichtigt. Und zwar nicht nur mit den Christen von damals, aus der ersten Zeit, sondern auch mit uns. Deshalb bitten wir dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist diesen Bibeltext aufschließt und zeigst, was hat das mit uns, mit unserem Leben heute zu tun. Wir danken dir im Voraus dafür. Im Namen Jesu. Amen. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Es war zum Beispiel kein Zufall, dass Jesus Judäa verließ und wieder nach Galiläa ging. Und wir haben gerade gehört, er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. Und das klingt so ganz trocken wie eine Ortsangabe. Und dabei geht es hier nicht um etwas Geografisches. Im Gegenteil, dieser eine Satz enthält schon das ganze Evangelium von der Liebe Gottes. Es war nämlich Gottes Plan und Gottes Wille, dass Jesus, der Sohn Gottes, durch Samarien gereist ist. Zu diesem Zeitpunkt. Denn er musste überhaupt nicht reisen. Und schon gar nicht durch Samarien. Jesus hätte ohne weiteres, wie alle anderen Juden, den Weg durch den Jordantal nehmen können. Also östlich des Jordans, sodass er nicht durch Samarien gehen würde. Er musste es nicht. Aber er wollte es. Er könnte den Bogen machen um Samarien, hat es aber nicht getan. Und das ist so, als wenn wir heute vielleicht den Bogen machen würden um ein bestimmter Bezirk in Bremerhaven, den will ich nicht nennen, oder aber manchmal so einen Bogen um ein Nazi-Revier, weil wir wissen, da leben Nazis oder welche auch immer, oder Hooligans oder wer auch immer. Keiner will einen übergebraten kriegen. Im besten Fall. Ja, durch nach Leben. Es geht hier um eine Begegnung mit Jesus. Es geht um Lebensdurst, der gestillt werden muss, und um eine unwiderstehliche Einladung. Und zum Schluss, es geht um die Stunde der Wahrheit. Das Erste. Eine Begegnung mit Jesus. Meine Lieben, ich habe das schon angedeutet, durch Samarien zu reisen damals war ganz schön gefährlich. Denn dieses Gebiet war für Juden nicht koscher genug zumindest. Ja? Ausländer und dazu noch Halbheiden zwischen den Samaritern und den Juden gab es nicht nur eine äußere, sondern auch eine innere Grenze. Das war der gegenseitige und bodenlose Hass. Aber Jesus, er machte da nicht mit. Er sagt, er will und er muss durch Samarien reisen. Warum? Weil er die Liebe Gottes verkörperte. Und die Liebe zu allen Menschen Er verkörpert also die Liebe Gottes. Er ist Liebe in Person. Und lieben in der Bibel heißt Gott gehorchen. Deshalb lesen wir hier, er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. Da musste er einfach durch. Und das war eine Art göttliches Muss. Das gibt es nämlich an einigen Stellen im Johannesevangelium. Und wenn man das vom griechischen Wort, sich mit dem griechischen Wort verwendet, beschäftigt, der hier verwendet wird, dann geht es dabei um die eigentliche Sendung Jesu, die Rettung der Sünde. Vor Gott sind alle Menschen gleich, nämlich Sünde. Auch wenn sich das nicht so nett anhört. Aber so sagt es die Bibel. Und Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Jesus ist also unterwegs, um zu retten. Er macht den Weg durch Samarien, weil er es muss. Das ist also kein Zufall. Jesus macht sich auf den Weg, um Menschen zu begegnen, um sie zu retten. Und das ist bei Gott auch heute so. Er muss oft. Er wirkt in dieser Welt. Er ist unterwegs, um zu retten. Vielleicht Menschen, die wir nie gerettet hätten. Wem will Jesus dort in Samarien begegnen? Er will eine Frau begegnen. Eine Frau, die genauso wie er durstig ist, mit verstaubten Füßen unterwegs zu einem Brunnen und sie will dort Wasser schöpfen. Dort sitzt Jesus am Brunnen und schnappt nach Luft. Er würde gerne einen Schluck trinken, aber leider hat er kein Gefäß, um das Wasser zu schöpfen aus dem Brunnen. Und das ist schon ein Nachteil. Und gerade in diesem Moment kommt um die Ecke die samaritische Frau. Sie trägt einen leeren Krug. Es passt doch, oder? Sie ist ganz alleine. Und sie sieht Jesus am Brunnen sitzen und denkt sich vielleicht, was sucht hier dieser verschwitzte Jude? Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Nun hat sie Pech, denn Jesus will mit ihr was zu tun haben. Und das bringt er gleich zum Ausdruck. Obwohl er damit alle Regeln des Anstandes, die es damals gab, brechen wird. Erstens, es ist eine Frau. Zweitens, und das weiß er, wir noch nicht, sie ist ein Flittchen. Drittens, sie ist eine Ausländerin. Und viertens, sie hat den falschen Glauben. Sie ist theologisch schief gewickelt. Das sind große Probleme. Das ist eine Kluft, die zwischen ihm und ihr existiert. Und mit so einer Dame trinkt man halt nicht. Aber Jesus interessiert das gar nicht. Er setzt sich über alle Grenzen hinweg, über alle Unterschiede, Sitten, Vorschriften, Vorurteile, weil er unterwegs ist, um zu retten. Und gerade diese Frau möchte er retten. Und ich finde das so großartig, wie das so beschrieben wird im Johannesevangelium. Er will keine irrsinnige theologische Debatte führen mit dieser Frau. Ob die Juden besser glauben oder die Samariter, das will er gar nicht. Er will sie retten. Und das Sympathische an dieser Geschichte ist, Jesus benimmt sich so menschlich. Er ist so freundlich. Ein Christ darf auch freundlich sein. Das vergessen manche. Er ist menschlicher als viele Christen von heute. Das hört man nicht gerne, aber dem ist es so. Obwohl wir wissen sollen, dass wir göttliche Liebe in uns tragen und sie zu den anderen Menschen bringen. Jesus spricht also dieser Frau einfach an und bittet sie, gib mir bitte zu trinken. Und gleich bei diesem ersten Annäherungsversuch lässt die Frau Jesus abblitzen, kann man sagen. Wie kannst du als Jude mich als Samariterin um Wasser bitten? Und Jesus sagt zu ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der mit dir spricht, und dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und die Frau versteht erstmal Bahnhof. Sie weiß überhaupt nicht, worüber dieser Jude redet. Sie denkt an das Wasser im Brunnen, an nichts anderes. Aber Jesus redet inzwischen von etwas anderem. Er meint damit das lebendige Wasser, Lebenswasser. Und mit lebendigem fließendem Wasser wird in der Bibel oft der Heilige Geist gemeint. Und vielleicht muss man erstmal von dem lebendigen Wasser getrunken haben, um diese Worte zu verstehen. Und ich behaupte, um überhaupt den Sinn der Worte Jesu zu verstehen und zu erkennen, was er damit meint, brauchen wir den Heiligen Geist, braucht jeder Mensch, auch heute noch. Du musst trinken, um zu wissen, wie es schmeckt. Du musst glauben, um zu wissen, ob es stimmt, was Jesus sagt. Das sagt uns auch die Bibel. Auch die Bibel, der Mensch, so wie er von Natur aus ist, begreift nichts vom Geist Gottes. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles. Vielleicht weiß ein Mensch viel. Vielleicht hat er gute Absichten, aber er kann Gottes Pläne nicht erkennen. Uns fehlt oft, vielen Menschen fehlt euch oft ein wesentlicher Faktor, nämlich die Liebesbeziehung zu Gott. Und die Bibel ist hier ganz deutlich, wenn sie sagt, ein geistlicher Mensch kann es nur erkennen. Und ein geistlicher Mensch wird man nur, wenn man diese persönliche Beziehung durch den Glauben zu Gott, zu Jesus Christus hat. Damit einer Verständnis für göttliche Dinge bekommt, muss ihm Gott selber erstmal helfen. Denn geistliche Wahrheiten können nur durch Gott offenbart werden. Deshalb redet Jesus weiter mit dieser Frau und versucht ihr das zu erklären. Mensch, wenn du wüsstest, was ein Leben mit Gott überhaupt bedeutet, wenn du wüsstest, wie schön es ist, in einer Liebesbeziehung zu Gott zu leben, dann würdest du dich nicht länger an verseuchten Quellen rumtreiben, die deinen Lebensdurst überhaupt nicht stillen können. Wenn du wüsstest. Mit diesen Worten lädt Jesus auch uns, dich und mich ein, über den Rand unserer bisherigen Weltanschauungen zu schauen. Über den Rand unseres Glaubens, unserer Lebenssituation. Er möchte diese Frau, er möchte aber auch uns eine neue Perspektive schenken. Was Wesentliches. Deshalb sagte, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Mit Durst meint hier Jesus also nicht den Durst, mit dem er erstmal an den Brunnen gekommen ist, genauso die Frau. Nicht den Durst, den man mit einem Getränk stillen kann, wie ich jetzt. Schmeckt nicht so wie Brunnenwasser, aber okay, das ist Wasserleitung, Bad-Wasserleitung. Er nimmt diese konkrete Erfahrung unseres Lebens, Jesus, diesen Durst, um zu beschreiben, was Lebensdurst ist. Wir haben alle irgendwie unseren Lebensdurst, jede. Das müssen wir uns mal zugeben. Wir haben einen Drang, eine Sehnsucht, eine Gier, nach Glück, nach Befriedigung, nach Harmonie. Wir haben Sehnsucht nach Anerkennung, Geborgenheit, nach Bestätigung. Und jeder versucht auf seine Weise das zu löschen. Das hat Stefan vorher schon angesprochen. Und zwar, man versucht es zu löschen in verschiedenen Quellen oder zu stillen. Im Internet surfen, in Parship, also Leute, die nach Partner suchen, Da haben sie verschiedene Portale im Internet. Den Durst nach irgendeiner Musik, zum Beispiel Heino hören. Gibt es einen Heino-Fan hier? Bitte outen. Ah, eine. Ehrlichkeit, bitte. Ja, also wir haben Durst nach vielen Dingen, ob sie gut sind oder nicht. Manche fühlen oder stillen ihren Durst dadurch, dass sie im Internet surfen, dass sie bestimmte Musik hören, dass sie was Bestimmtes tun, was gut oder auch nicht gut ist. Andere fühlen sich den Bauch voll mit Fressalien und ihr Bankkonto mit Geld. Die Frage an uns alle, an dich und mich, wo stille ich meinen Durst? Und wodurch kriege ich am meisten Durst? Diese Frau hier hat einen Seelendurst. Sie hat ein leeres Herz. Sie hat ein ödes, ein dürres Leben und sie wollte ihren großen Seelendurst nach Geborgenheit und Liebe stillen, indem sie Männer als Quelle aufgesucht hatte oder an sich rangelassen hat. Doch keine der Beziehungen, die sie eingegangen ist, konnte ihren Durst löschen. Und das ist oft auch unsere Erfahrung. Je voller die Bäuche, die Häuser, die Bankkonten, die Köpfe vielleicht, umso weniger sind wir zufrieden. Und zufrieden heißt auch befriedigt. Und das hat mit Frieden zu tun, mit inneren Frieden. Gib mir das, wonach ich Durst habe, wirklich Frieden? Bin ich befriedigt oder eher unruhig? Da will ich vielleicht noch mehr. Ich kenne viele Menschen und manche von ihnen haben ganz viel. Aber manche meckern immer noch, sind unzufrieden. Warum? Weil die trotz allem, was sie haben, nicht zufrieden sind. Die anderen reisen und erzählen, welche Kreuzfahrt sie wieder gemacht haben und versuchen immer mehr Freizeit anzuhäufen, die Urlaubstage so zu legen, dass möglichst viel daraus kommt. Und sie haben trotzdem nicht genug. Die kommen aus dem Urlaub und bist du erholt? Ah, ich bräuchte wieder Urlaub. Da frage ich mich, wer ist hier krank? Ja? Das ist doch nicht normal. Die Gier nach immer mehr macht Menschen immer unbefriedigter. Und die Menschen, und damit sind auch wir gemeint, unternehmen die abenteuerlichsten Dinge, um ihren Lebensdurst zu stillen. Und sie sind nicht ruhig. Und sie werden nicht ruhig, bis sie Gott gefunden haben, bis sie Jesus gefunden haben. Denn dort können sie eigentlich ihren Lebensdurst stillen. Das gilt für uns alle. Das Dritte. Die Frau wollte dort am Brunnen eigentlich alleine sein. Ich habe den Grund schon ein bisschen angedeutet. Sie wollte unbemerkt das Wasser holen, um den Blicken der Menschen zu entfliehen. Schnell Wasser holen und wieder weg. Und da sitzt ein Mann, dazu noch ein Jude. Und er fängt mit ihr sogar noch ein Gespräch an. Er bittet sie sogar um etwas. Und dabei denkt sie, sie hätte gar nichts zu geben, denn ihr Leben ist so arm und so sinnlos. Sie ist ausgepowert, leer, ausgelaugt. Und sie erkennt in der Begegnung mit Jesus, dass sie mit ihren maßlosen Liebeserwartungen letztendlich vielleicht jeden Menschen überfordert hatte. Weil sie sich selbst nicht annehmen kann, erwartet sie das von anderen. In ihrem Fall von den Männern. Und da hatte sie eine ganze Palette hinter sich. Doch hinter diesem ewigen Kreislauf von Enttäuschungen, von ungestillten Lebensdurst, steht bei ihr ein religiöses Problem, ein geistliches Problem, weil sie nicht in Gott Ruhe und Geborgenheit findet, weil sie bisher keine Liebesbeziehung zu ihm hat, muss sie immer wieder anderswo Halt suchen. So wird ihr ständiges Suchen zu einer Art Sucht. Aus dieser Sucht, aus diesen Zwängen, will Jesus sie befreien. Und er berührt sie innerlich, so wie kein Mann bisher in ihrem Leben. Denn die meisten Männer reden doch nur von sich selbst. Aber bei ihm spürt sie, er meint mich. Er will mit mir reden. Er will wissen, wie es mir wirklich geht. Er spricht mit dir, trotz all der Liebesgeschichten, die im Grunde genommen in ihrem Leben so fad geschmeckt haben. Und alle, auch unsere Liebesgeschichten, schmecken wässrig, solange wir uns selbst in diesen Liebesgeschichten nur suchen. Jesus nimmt diese Frau ernst. Er hat ihr was zu geben, nämlich das lebendige Wasser. Und sie bittet ihn darum auf einmal: Gib mir von diesem Wasser. Jesus ist der erste Mann, der nicht nur nimmt, sondern gibt. Und zwar umsonst. Der erste Mann, der sie nicht aussaugt, sondern fühlen möchte. Er will sich selbst dieser Frau geben. Und wisst ihr was? So ist Gott. Er sehnt sich nach einer Beziehung zu uns. Er will nicht, dass wir wie große Helden bei ihm ankommen. Er will uns was geben, damit wir Herzensfrieden haben. Gott sehnt sich nach einer Liebesbeziehung zu dir heute, zu einer Beziehung, die echt und persönlich ist. Er meint dich persönlich mit dieser Geschichte. Jesus will sich selbst uns geben. Wozu? Damit wir, die unter dem Joch der Arbeit, unter den Zwängen der Gesellschaft, unter den Ketten der Sünden leiden. Damit wir eine neue persönliche Perspektive bekommen. Da sagte Jesus: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Damit meint er dieses Wasser. Ich muss auch trinken. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Jesus schenkt uns das ewige Leben und damit schenkt er uns eine neue Perspektive. Aus der Perspektive des ewigen Lebens, wenn wir das im Glauben annehmen, sieht alles anders aus. Vieles relativiert sich. Unsere Wünsche verändern sich sogar. Wir werden frei vielleicht von Zwängen, von irgendwelchen Abhängigkeiten. Und das ist das eigentliche Thema von Jesus. Nicht nur in dieser Geschichte. Das ist auch das eigentliche Thema von Christen und von Kirchen. Bei Jesus gibt es ewiges Leben. Punkt. Aber die Frau versteht immer noch nicht ganz, worum es geht. Sie begreift aber eins: Dieser Mann macht mir ein Angebot. Und so ein Angebot hat mir noch kein Mann gemacht. Und sie hat schon viele bekommen von Männern. Sie denkt zwar immer noch an das Wasser in dem Brunnen, aber sie versteht nicht, was das mit dieser sprudelnden Quelle an sich hat. Sie versteht nicht, was bedeutet dieses ewige Leben. Eins weiß sie nur: Sie will es. Sie will die Einladung Jesu annehmen. Also sagt sie: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Schon wieder Brunnenwasser. Sie vermutet, sie kriegt jetzt so eine Art Zaubertrank wie bei Asterix und Obelix und dann braucht sie überhaupt nicht mehr zu trinken. Vielleicht wäre es schön für sie. Damit wäre mit dem täglichen Wassergeschleppe endlich vorbei. Als Jesus einmal das Brot vermehrt hatte, haben auch alle gedacht: Okay, das heißt, jetzt brauchen wir nicht mehr zum Bäcker zu laufen. Und die wollten Jesus zum König machen, zum Brötchenkönig, ja? Und Jesus musste erstmal dieses Missverständnis ausräumen, genauso hier. Jesus will nicht zu einem Wasserkönig werden. Hier geht es um keine Einladung zu einem Sektfrühstück mit belegten Brötchen und mit dem Schluck von einem guten Wasser. Es ist eine Einladung, um Gottes Rettung für sich selbst in Anspruch zu nehmen, ganz persönlich. Es ist die Einladung dazu, sich auch an der Rettungsaktion Gottes zu beteiligen, damit noch mehr Menschen gerettet werden können. Nun kommen wir zum Finale dieser Geschichte, zu der Stunde der Wahrheit. Damit es klar ist für diejenigen, die keine Christen sind: Jesus will für uns kein Schlaraffenleben. Das will er nicht. Er spricht zu uns wie zu dieser Frau am Brunnen. Er will uns unsere Schuld vergeben, uns das ewige Leben schenken. Und als die Frau sagt: Gib mir dieses Wasser, lenkt er das Gespräch auf das eigentliche Problem dieser Frau. Sie muss nämlich erstmal die Sünde aus ihrem Leben räumen, damit sie das lebendige Wasser aufnehmen kann, trinken kann. Es muss erstmal oder zuerst die Wahrheit über ihr Leben offenbart werden. Die Frau hat sozusagen noch was im Hals stecken, was sie daran hindert, das lebendige Wasser zu schlucken. Und das, was ihr im Hals steckt, muss raus. Die Sünde, die sie in ihrem Leben trägt, muss erkannt, muss bekannt, ausgespuckt, ausgesprochen werden. Sie muss sich entscheiden. Und wenn sie sich für Jesus entscheidet, wird sich ihr Leben ändern. Dann wird sie sich auch neu ausrichten müssen. Jesus, der große Seelsorger, möchte ihr dabei helfen. Deshalb spricht er etwas aus dem Intimleben dieser Frau an. Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Und der abgeschossene Pfeil sitzt. Die Frau fühlt sich im Innersten getroffen, aber sie versucht, das peinliche Thema abzuwenden. Sie antwortet: Ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr: Ja, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du schon gehabt und der, den du jetzt hast, ist überhaupt nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Jetzt ist es raus. Jesus trifft sie hier in ihrem wunden Punkt, nicht um sie bloßzustellen oder sie zu verletzen, sondern um sie zu heilen, damit die Sünde offenbart wird. Denn man kann nur zum Glauben kommen, man kann nur die Perspektive des ewigen Lebens ergreifen, wenn man von seiner Sünde überführt wird. Wenn man schonungslos sagt: Gott, ich bin ein Sünder, und zwar in der und der Beziehung, ich bekenne es, bitte vergib mir das. Jesus hält es für nicht normal und nicht gut, wenn Gottes Liebesangebote nicht gehalten werden. Denn wenn es bei mir oder bei dir so ist, bringst du dich selbst um die Liebe Gottes. Die Bibel sagt: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ich bin von Jesus erkannt, aber die Sünde muss weg. Ich möchte wissen, bei welchem Gebot es bei dir momentan hapert. Jetzt scharf überlegen. Mit welchem Gebot habe ich die meisten Probleme? Jesus hält uns nämlich dieser Norm Gottes, die Gebote vor und sagt: Ich kenne dich und ich kenne deine Sünden. Ich weiß alles von dir, aber ich möchte dich nicht fertig machen. Ich möchte in der Wunde nicht rumrühren, sondern ich will dir heute ein Angebot machen. Wasser des Lebens, Reinigung, Vergebung deiner Schuld. Wisst ihr, warum diese Frau gerade in der Mittagshitze losgegangen ist, um das Wasser zu holen? Damit sie anderen nicht begegnet, die immer mit dem Finger auf sie gezeigt haben. Sie war dort im Dorf nicht gerade die beliebteste. Deshalb geht sie lieber in der Mittagshitze zum Brunnen, damit sie keine volllabert. Und ausgerechnet trifft sie zu dieser Zeit dort Jesus. Er macht sie nicht fertig. Er liebt sie. Er verurteilt sie nicht, obwohl er alles von ihr weiß. Und das macht sie sprachlos. Und dann bricht was in dieser Frau. Dann bricht sie durch zum Glauben. Und später läuft sie zurück zu ihren Leuten da in den Dorf und ruft, kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hatte, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus Messias? Da liefen sie hinaus aus dem Ort und gingen zu Jesus. Für diese Frau war die Stunde der Wahrheit gekommen. Der Geist Gottes, das lebendige Wasser, soll in ihr wirken. Und er wirkt in ihr als der Geist der Wahrheit. Und auf einmal merkt diese Frau, ich bin von Gott erkannt, durchschaut. Das gähnende Loch in meiner Seele liegt offen von Jesus. Aber er will das mit seiner Liebe füllen, mit der Annahme, mit Vergebung. Er sagt ihr zwar, die Sünde muss weg, aber er liebt sie. Meine Lieben, das ist etwas Grundlegendes, was für uns und für alle Menschen wichtig ist. Jesus ist in diese Welt nicht gekommen, um zu verurteilen. Er ist nicht zu den Gesunden gekommen, zu den Superfrommen. Er ist gekommen zu den Kranken, zu den Sündern, um zu retten. Wir sind ja bereits wegen unserer Sünde verurteilt worden. Aber Jesus hat unsere Strafe auf sich genommen. Er hat an unserer Stelle das alles abgebüßt, hat für unsere Schuld mit seinem Leben bezahlt. Das ist Liebe. Da musste einer für deine Schuld und für meine mit seinem Leben bezahlen. Und diesen Jesus brauchen wir. Diesen Jesus brauche ich und brauchst du, brauchen alle Menschen und wir haben ihn nötiger als je. Jesus, der uns sagt, wer wir sind, was wir getan haben, aber dass er uns auch liebt, dass er uns vergeben möchte und dass er uns diese Perspektive öffnet und uns das ewige Leben schenken will. Sicher braucht unsere Welt viele Dinge. Aber was wir am meisten brauchen, ist Jesus. Es ist wunderbar, dass wir 80 Sorten von Brot und Käse haben oder mehr. Aber wir können in unserer Seele trotzdem verhungern. Es ist wunderbar, dass wir so viele Sorten von Mineralwasser, von Cola, Bier und was auch immer haben. Aber ohne Jesus verdursten wir. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Damit sagt Jesus, ich kenne deinen Lebensdurst. Ich will ihn stillen, wenn du zu mir kommst. Und dazu lädt er uns heute an. Er möchte, dass wir geborgen, befriedigt, zufrieden sind. Dass wir bei ihm Glück finden. Er ist gekommen, um uns zu retten. Er ist unterwegs heute noch, um Menschen zu retten. Und er ist damals unterwegs gewesen, extra in deine Richtung, um dich zu retten, als du zum Glauben gekommen bist. Vielleicht hätte er auch einen Umweg machen können. Gott möchte unseren Lebensdurst stillen. Er lädt dich und mich heute zum ewigen Leben ein. Es ist die Stunde der Wahrheit. Wenn es das für dich so ist und du das für dich noch nie so begriffen hattest, dann sag einfach, Jesus, du hast mich getroffen. Und ich halte die offene Wunde und die Leere in meiner Seele. Ich nehme dein Angebot an. Vergib mir meine Schuld und gib mir bitte das ewige Leben. Und am Ende der Bibel, in allerletzten Satz, den Jesus sagt, lesen wir, wer durstig ist, der komme. Wer will, empfange umsonst das Wasser des Lebens. Da klingt wieder dieser Jahresspruch, die Jahreslosung. Das ist buchstäblich der letzte Wille Jesu, deinen Lebensdurst zu stillen. Er will es tun. Lass das zu, öffne dich auf ihn, auf den Retter dieser Welt. Amen. Amen. Damit